Börsenradio Network AG.
Wichtig ist, wir haben ein operatives Ergebnis von über 1 Milliarde. Das ist sehr stabil, das ist sehr solid und alle 3 Segmente haben dazu positiv beigetragen.
Das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
Mein Name ist Reinhard Florey. Ich bin der Finanzvorstand von der OMV AG und freue mich sehr, Sie hier über das Börseradio ein bisschen über unseren Fortschritt im letzten Quartal zu informieren.
Hier ist Andi Groß vom Börsenradio. Herr Florey, wir haben aus mir eigentlich völlig unerklärlichen Gründen zuletzt Anfang 2024 gesprochen, also mehr als ein Jahr her. Es ist ja zwischenzeitlich richtig viel passiert, auch bei der OMV. Also die Tankstellen in Deutschland sind ja tatsächlich verschwunden, auch bei uns im Dorf. Da gab es 2, das ist jetzt ein anderes Logo. Apropos Logo, auch das Logo der OMV ist neu. Die OMV brandet jetzt als die neue OMV mit einem Dreiviertelkreis, der links unten eine Einbuchtung hat, also fast wie der Apfel bei Apple, aber da ist der rechts oben angebissen. Was ist denn neu bei der OMV? Bringen Sie mich doch mal ganz schnell auf den allerneuesten Stand.
Ja, sehr gerne. Eine Menge ist neu an der OMV. Es geht ja darum, eine sehr traditionelle Industrie reif zu machen für die Herausforderung nicht nur des 21., sondern vielleicht auch des 22. Jahrhunderts. Und daran arbeiten. Wie manifestiert sich das bei der OMV? Auf der einen Seite haben wir uns in jedem unserer Sektoren, das heißt im Energiebereich, im Fuels- und Feedstock-Bereich, das heißt die Raffinerien und die Tankstelle, aber auch im Chemiebereich einen Weg verordnet, in dem wir die Transformation der Gesellschaft, aber auch die Transformation der Technologie mit abbilden. Auf der einen Seite wollen wir stärker die Nachhaltigkeit akzentuieren und mit nachhaltiger Technologie auch neue Geschäftsmodelle aufbauen. Ob das die Geothermie ist, ob das Themen sind, wo wir über grünen Wasserstoff auch nachhaltige Flugzeugtreibstoffe, nachhaltige Road-Treibstoffe machen können, wo wir uns mit Themen wie Dekarbonisierung, das heißt Kohlenwasserstoffumwandlung und CO2-Speicherung beschäftigen, wo wir uns mit Zirkularwirtschaft beschäftigen. All das ist eingeflossen. Da gibt es beispielsweise Technologien wie die ReOil-Technologie, wo wir aus Plastikabfällen ein synthetisches Rohöl machen können, das wir als Ersatz für traditionelles fossiles Rohöl einsetzen können. Da gibt es eben die Tiefengeothermie, mit der wir Wärme erzeugen, die auf nachhaltiger Basis rund um die Uhr verfügbar ist. Also eine ganze Menge, die hier zur Transformation beiträgt. Auf der anderen Seite haben wir strategische Ziele verfolgt. Das hat insbesondere mit der Chemie zu tun und Sie haben es wahrscheinlich gelesen, die OMV hat eine Transaktion hier zustande gebracht, in dem ein neuer Chemiegigant vom weltweiten Vorhab zustande kommt. Sogenannte Berufsgruppe International. Das ist ein Merger zwischen der heutigen Borealis, die zu 75% der OMV gehört, und der heutigen Borouge, die der OMV über die Borealis zu 40% gehört. Die werden gemerged und können gleichzeitig einen ganz großen nordamerikanischen Spieler, nämlich die Nova Chemicals, hier erwerben und werden damit zum viertgrößten Konzern Polyolefine weltweit mit einem wirklich außergewöhnlichen Profil. All diese Dinge sind natürlich passiert. Was ist noch passiert? Wir haben erfolgreich die Bilanz gestärkt, sodass wir jetzt nur bei einer Leverage-Rate von 12% liegen. Wir haben die Möglichkeit, hier auch über starke Investments in allen 3 Bereichen einen Vorwärtsschritt zu machen, sowohl organisch als auch inorganisch. Wir haben aber auch unser Portfolio beendet. Wir haben im letzten Jahr unsere Beteiligung an einem malaysischen Gasfeld, das wir operiert haben, verkauft. Also ich könnte hier weitermachen.
Ja, das war schon sehr umfangreich und ich merke, wie lang doch so ein Jahr ist. Und ich merke aber auch wohlwollend, dass eine Konstante bei der OMV die Transformation zu sein scheint. Wo stehen Sie denn jetzt eigentlich gerade? Wie viel fehlt denn noch, dass man wirklich sagen kann, so jetzt sind wir fertig?
Also ich glaube, der Umbau ist nie fertig, weil wir uns ja einem extrem volatilen und herausfordernden Umfeld nähern. Wir haben eine sehr hohe geopolitische Unsicherheit. Wir haben Unsicherheit bezüglich der Handelsbarrieren. Wir haben sehr starke Schwankungen in den Rohstoffpreisen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die hohe Inflation der Vergangenheit zu verdauen, haben uns deshalb auch ein Verbesserungsprojekt mit einem Impact von über 500 Millionen verordnet, in dem wir sehr gut unterwegs sind, dass wir sehr stark nach vorne bringen. Aber wir investieren auch in organisches Wachstum. Zum Beispiel in Europas größte Gasentwicklungsanlage, das heißt ein Gasfeld im Schwarzen Meer in Rumänien, das uns hilft bei der Gasdiversifizierung für unsere Kunden komplett weg von Russland. Wir haben uns ja seit über einem Jahr komplett von russischen Gaslieferungen getrennt, haben diese Gaslieferungen aus den anderen Bereichen, ob das aus Norden Europas, Norwegen ist, aus dem Süden Europas, durch Italien oder aus Italien, auch von Nordafrika, über Rumänien, aber auch über unseren Flüssiggasterminal, den wir in Rotterdam haben, diversifiziert, sodass keiner unserer Kunden auch nur einen Kubikmeter weniger bekommen hat. Und das, sage ich mal, zu einem sehr kompetitiven Preis, der die Lieferung aus Russland komplett ausfällt.
Die Kernfrage ist natürlich, und das ist ja einer der Gründe, warum wir uns heute zusammensetzen, also die Zahlen zum Halbjahr. Und der andere Grund ist, da werden wir auch gleich drüber sprechen, die möglichen Folgen des schottischen Handschlags zwischen von der Leyen und Trump, was das für die Branche bedeutet. Aber schauen wir zunächst aufs Geschäft. Ersten Halbjahr, der Umsatz fällt um 13%, 5,8 Milliarden. Die Analysten hatten da eine Milliarde etwa mehr erwartet. Auch das operative Ergebnis verringert sich um 16%, das auf eine Milliarde Euro. Woran liegt denn das?
Also zunächst beim Umsatz muss ich sagen, dass ein Gesamtumsatz von fast 6 Milliarden natürlich immer noch eine extrem gute und starke Basis für Geschäft ist. Aber Umsatz ist für uns überhaupt kein Kriterium, weil wir ja mit extrem hohen Steuerzahlungen zu rechnen haben und die Volatilität der Öl- und Gaspreise den Umsatz oft in lichte Höhen oder in schaurige Tiefen senden. Das hat mit der Profitabilität dann gar nicht so viel zu tun. Wichtig ist, wir haben ein operatives Ergebnis von über einer Milliarde. Das ist sehr stabil, das ist sehr solid und alle drei Segmente haben dazu positiv beigetragen. Natürlich sind an uns die Veränderungen des Ölpreises, der vor einem Jahr noch bei $85 lag, jetzt liegt er bei $68. Das allein sind über 200 Millionen negativer Effekt. Die sind nicht spurlos vorübergegangen. Auch die Währungskursschwankungen, wo der US-Dollar, in dem ja Öl und Gas notiert, deutlich schwächer geworden sind. Wenn man das in Euro umrechnet, kommt dann natürlich ein bisschen weniger noch. Aber wir haben trotzdem es geschafft, unsere Bilanz ganz stabil zu halten, operativen Cashflow zu haben, der niedriger ist als vor einem Jahr, aber immer noch es ermöglicht, attraktive Dividende zu zahlen und die wesentlichen Investitionen, die wir zur Transformation, aber auch zum Wachstum in unseren Kerngebieten haben, hier unvermindert zu lösen.
Also wir haben Halbzeit, eine Milliarde Cashflow. Sie sagen, das ist robust und wir sprechen jetzt schon über die Dividende?
Also die Milliarde war Q2 und das ist wichtig. Das heißt, dass wir da natürlich aus dem Q1 noch einen vergleichbaren Betrag dazuzählen müssen, wenn man das erste Halbjahr schaut. Wir haben allerdings in diesem ersten Halbjahr, also im Q2, eine Dividende von 1,55 Milliarden für die OMV-Aktionäre gezahlt und darüber hinaus noch einmal über 400 Millionen für unsere Minderheitsaktionäre in der Borealis und in der Eicau. Das heißt, insgesamt hatten wir aus Dividenden fast 2 Milliarden an Cash-Ausfluss, haben das erste Halbjahr aber mit minus 400 Millionen abgeschlossen. Das ist hervorragend. Ja, das heißt, ein Gesamtjahresdividende über das erste Halbjahr schon fast zur Gänze zu verdauen. Das zeigt die Stärke, die wir im Unternehmen haben. Aber wir dürfen uns nicht darüber hinwegtäuschen. Es ist ein anspruchsvolles Umfeld und es ist ein schwer vorhersehbares Umfeld. Und Sie haben es angesprochen, Einigung in Schottland. Vieles davon ist unklar. So klar muss man sein. Die Einseitigkeit der Zölle, 15% von Europa nach USA und nichts von USA nach Europa, tut natürlich weh, ist der europäischen Wirtschaft sicherlich auch ein Dorn im Auge, ist aber im Wesentlichen zumindest ein Teil einer Sicherheit für das Vorwärtswirtschaften. Und jetzt muss man sagen, die OMV ist von diesen Zollstreitigkeiten direkt relativ wenig betroffen. Für Öl und Gas gibt es keine Tariffs. Ja, und Chemikalien sind zum Teil ausgenommen, zum Teil wissen wir das noch nicht. Aber in der Chemie haben wir uns ja auch eine weltweite Basis gestellt, sodass wir hier sehr flexibel anpassungsfähig sind. Und wir müssen sagen, dass insgesamt das Wirtschaftswachstum, das Ankurbeln der Wirtschaft wichtiger ist für Europa, als ob wir jetzt 10% oder 15% haben. Ich bin davon überzeugt, dass wir mehr leiden unter den indirekten Auswirkungen als unter den direkten Auswirkungen. Und je mehr wir die limitieren können, desto besser ist das auch für die europäische Wirtschaft. Denn wir sind konkurrenzfähig. Wir müssen nur sehen, dass wir nicht uns durch eine Kostenposition oder durch eine Abwanderung von Wirtschaft bei zu vielen Arbeitskräften, die zur Verfügung stehen, hier selbst ins Knie schießen. Ich glaube, die OMV hat gezeigt, wie man mit europäischer Wirtschaftsbasis umgehen kann, nämlich erfolgreich, und dass man dort, wo es ein kritisches Fahrwasser kommt, durch eine Kombination mit internationalen Produktionen hier eine extrem kompetitive Position.
Also bei dem Thema Zölle, da sind Sie relativ entspannt. Aber es gibt ja noch eine andere Note bei diesem schottischen Handschlag. Und da kann ich mir vorstellen, da haben Sie mehr Schaum vor dem Mund. Also dieser Passus, Europa kauft für 750 Milliarden Energie in den USA. Was macht das mit Ihnen? Da will Ihnen ja offensichtlich jemand vorschreiben, wo Sie einkaufen und zu welchen Konditionen.
Naja, die Realität ist, uns kann das niemand vorschreiben. Und die OMV ist bemüht, eine Energiesicherheit zu gewährleisten, aber zu wirklich kompetitiven Preisen. Denn Europa braucht viel Energie und das zu wirtschaftlichen Konditionen. Und dafür steht natürlich auch die OMV. Jetzt ist es so, dass Energiehandel mit USA für die OMV überhaupt nichts Unbekanntes ist. Ich habe ja erwähnt, wir haben einen LNG-Terminal in Rotterdam. Der wird natürlich auch zu einem guten Teil aus Flüssiggas gespeist, das aus USA importiert. Also insofern begrüßen wir es ja. Wir wissen ja auch, dass mehr LNG aus USA zur Verfügung steht. Insofern ist eine Versorgung aus Europa, aber aus Sicherheit der Energieversorgung zu gewährleisten, nachdem sich Russland als unsicherer Partner erwiesen hat, ein wichtiger Meilenstein. Ist die Zahl 750 Milliarden eine belastbare, ist sie überhaupt im Detail ausdiskutiert? Das wissen wir alle nicht. Das kann uns aber auch niemand vorschreiben. Aber grundsätzlich sind Energiehandelsverträge und Energiehandelsbeziehungen mit den USA auch aus unserer Sicht zu begrüßen.
Sie sind ja so der Herr der Zahlen. Und mich da mal eingelesen auch in diese Zahlen. Also diese 750 Milliarden, die werden ja aufgeteilt auf 3 Jahre, sind also 250 im Jahr. Momentan kauft die EU, glaube ich, so für ungefähr 60, 65 Milliarden in den USA ein. Da ist reichlich Luft nach oben, um da auf 250 zu kommen. Jetzt mal gar nicht so sehr um die Rolle der OMV in diesem Spiel. Mir ist völlig klar, dass sie da schon einkaufen. Aber macht man sich da nicht, wenn die Zahlen dann tatsächlich stimmen, wieder abhängig von jemandem? Jetzt hat man die Russen endlich in Anführungszeichen los und jetzt kommen die Amerikaner ums Eck und sagen, kauft nahezu alles bei mir?
Also Sie treffen da einen ganz wichtigen Punkt. Europa ist abhängig vom Energieimport. Das ist eine Tatsache. Den kann man auf 2 Wegen effektiv begegnen. Das erste ist, die Abhängigkeit verringert und eigene Produktionsstätten zulässt, fördert und ermöglicht. Das machen wir gerade mit dem größten europäischen Gasentwicklungsprojekt in Rumänien. Man muss sich vorstellen, das ist genau in der geografischen Ecke, wo natürlich die Abhängigkeit von Russland am höchsten ist. Wenn wir hier jetzt sehen, dass wir hier Gaslieferungen aus Rumänien nach Europa, innerhalb von Europa ermöglichen und damit die Hilfe zur Selbsthilfe geben, das ist schon einmal ein wichtiger Schritt. Das zweite ist, man muss natürlich diversifizieren. Und USA ist nicht die einzige Quelle, aus der man Gas nach Europa bringt. Es ist auf der einen Seite Pipeline-Gas. Pipeline-Gas kann aber aus Nordafrika nach Europa fließen, kann über Norwegen nach Europa fließen. All diese Verträge hat die OMV auch mitgesichert, damit entsprechende Mengen fließen kann. Aber es ist natürlich so, dass eine gewisse Abhängigkeit besteht, wo immer. Wenn man es aus Katar importiert, hat man eine Abhängigkeit von Katar. Wenn man es aus Nordafrika importiert, ist dort wieder abhängig. Wir wissen alle, wie das mit den Flüchtlingsströmen ist. Das ist nicht so einfach. Und so etwas in den USA, dann gibt es dort eine gewisse Abhängigkeit. Also das ist schon ein Wählen zwischen den Abhängigkeiten, mit denen man sich abfinden kann und mit denen man sich weniger abhängt. Wir haben jetzt alle gelernt, dass das Gas, das Europas Wirtschaftswachstum extrem begünstigt hat aus Russland, weder verlässlich noch in einer gesunden Handelsbeziehung zu haben ist. Und das heißt, dass man sich von dieser Abhängigkeit lösen muss. Das ist oberste Priorität. Und das heißt, wenn man andere Abhängigkeiten damit eingeht, muss man sehen, dass man genug Flexibilität hat. Und ich darf eine gewisse Skepsis zu den Zahlen, die Sie zitiert haben, anbringen. Ich glaube, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Allerdings ist auch 3 Jahre für eine Energieversorgung ein extrem kurzer Zeitraum. Also ich bin ganz ehrlich, meine Besorgnis hält sich in Grenzen.
2 kurze Fragen noch. Sie hatten die Borouge Group international angesprochen, also dieses Joint Venture von OMV und ADNOC. Was springt denn eigentlich dabei heraus für die OMV?
Das ist für die OMV ein ganz wichtiger Meilenstein nach vorne. Auf der einen Seite in der Realisierung unserer Chemiestrategie. Und da bin ich auch schon dem, was bei uns herausspringt. Dieses Unternehmen bleibt in die OMV hinein verbunden durch langfristige Lieferverträge, die wir aus unseren Raffinerien, aus unseren Crackern in die Produktionsanlagen in Europa, auch der BGI, haben. Und damit bleiben die Unternehmen auch operativ sehr stark miteinander verbunden. Und das ist natürlich für die Auslastung unserer Anlagen ein ganz wichtiges Element. Das zweite ist, wir bringen eine Menge Volatilität im Cashflow aus der OMV heraus. Warum? Wenn wir heute ein volatiles Umfeld in der Chemie haben, sind auch die Dividenden, die wir aus der Borealis bekommen, natürlich volatil. Die Dividenden, die wir aus der BGI bekommen, werden einen Grundsockel haben, einen sogenannten Floorbetrag der Dividende. Und der liegt für die OMV bei 1 Milliarde US-Dollar. Das heißt, wir können jedes Jahr mit 1 Milliarde US-Dollar an Dividenden aus der BGI rechnen. Das verstetigt natürlich unseren Cashflow, den wir im Unternehmen haben, den wir verwenden können für die strategische Vorwärtsentwicklung des Unternehmens und natürlich auch für gute Dividenden.
Oder für Aktienrückkauf. Im März hatten Sie sich genehmigen lassen, einen begrenzten Aktienrückerwerb. Jetzt, wenn man sich das heute ansieht, heute wäre die Aktie ein Stückchen günstiger zu kaufen aufgrund der Zahlen. Wir sind, glaube ich, so 3,5% im Minus. Aber wie gehen Sie mit dem Thema um?
Ja, diesen Kommentar konnten Sie mir jetzt nicht ersparen. Wir sind leider in einem schwierigen Umfeld und jede, sage ich mal, Sichtweise auf Zahlen, die leichte Abweichungen haben, werden relativ schnell negativ gesehen. Ich muss allerdings dazu sagen, unsere Aktie ist die beste Performance der Aktie im gesamten Sektor, im Gasbereich, aber auch im Chemiebereich in diesem Jahr. Wir haben immer noch über 20% positive Kursentwicklung, sogar nachdem wir die Dividende gezahlt haben. Und wenn man nicht nur die Dividende, also eine Kursentwicklung sieht, sondern das inkludiert in einem Total Shareholder Return, dann liegen wir mit 30% auch absolut an der Spitze im Vergleich zu unseren Wettbewerbern. Also insofern, mit Volatilität können wir leben, aber wir streben natürlich immer nach der Spitze. Das ist unser Hauptziel.
Reinhard Florey, der Finanzvorstand der OMV zu den Halbjahreszahlen und zum Stand der Transformation und ganz aktuell eine Einschätzung zum schottischen Handschlag zwischen Trump und von der Leyen. Dankeschön fürs Interview.
Ja, herzlichen Dank und alles Gute.
Börsenradio Network AG.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.